Meine Kernerinnerung ist wirklich, wie ich mit ihr im Gartenstühlchen neben dem Teich sitze. Selbstverständlich gab es einen Teich. Und man hat so eine Schüssel auf dem Schoß und eine Gabel und dann ribbelt ja. Man mit der Gabel so ritt, diese Stielchen darunter.
Das hat Zora Clip gestern, ich habe mal wieder Küchenschlacht geguckt, hat sie das noch als Hack.
Ja, natürlich. Mit der Gabel darunter ribbeln. Funktioniert
die Rispe, wie eine Eins. Die Rispe wird geribbelt.
Die wird sowas von geribbelt.
Herzlich willkommen zu Umami Town, der Podcast, den es heute auch auf Niederbayerisch und Österreichisch gibt. Es gibt nämlich Ribisel. Hallo Jule.
Hallo liebe Anke.
Wir essen Johannisbeeren.
Ich nicke eifrig.
Wir sind nicht in einem Raum, aber wir sehen uns. Es wird eine schöne Remote-Folge. Du in Köln, ich in Frankfurt. Und es ist, glaube ich, mal wieder so eine Folge, wo man vorher denkt so, ja. Und danach denkt man so, ach so, ich habe ja neue Wörter gelernt. Und neues Brauchtum. Und neue Vokabeln, habe ich ja gerade schon gesagt. Ribisel ist tatsächlich in Niederbayern und Österreich, da nennt man die roten Johannisbeeren. Die roten, die heißen Ribisel. Kommt aus dem Lateinischen, na klar. Ribes rubrum.
Natürlich.
Ich finde, Ribes rubrum, das könnte auch der Kölsche ausdrücken. Hör mal, du bist mir auch so ein Ribisel, schön.
Ja, ich finde, Ribes rubrum könnte entweder Harry Potter oder Kölsch sein.
Ja. Kommt aber tatsächlich historisch gesehen, beziehungsweise ne, wie sich das so verteilt hat, aus dem Persischen.
Ach was.
Also Persisch, Latein und heute sagen wir Johannisbeeren. Was kalendarisch ein bisschen mit dem Tag, wir sind ja bei der Spargelsaison immer, ist Johannistag ist Spargelsilvester.
Ja.
Der 24. Juni und für die Johannisbeeren ist es eigentlich Neujahr.
Ja, genau. Ich möchte noch einmal ganz kurz, weil ich kannte den Ausdruck Ribisel sehr lange nicht und ich war eines schönen Tages in Wien. Und ich liebe ja generell Wiener Schmäh sehr. Ich liebe die Bahndurchsagen und alles. Bilderbuch, eine meiner absoluten Lieblingsbands ever. Und ich war in einer traditionellen, alteingesessenen, sehr bekannten Eisdiele in Wien. Und dort gab es den Ribisel-Traum. Mhm. Und ich dachte im ersten Moment, ja, könnte auf jeden Fall ein Song von Wahlweise Bilderbuch oder Voodoo Jürgens sein. Und es war der wirklich beste Eisbecher meines Lebens. Ich werde ihn niemals vergessen. Es war großartig. Und zwar war das so ein Metallschälchen, so richtig schön oldschool, du weißt schon, ne, mit dem Stiel und so. Und dieses Schälchen war einfach komplett gefüllt mit rotem Johannisbeer-Sorbet. Du weißt schon, was auch diese geile, prägnante Säure hat.
Ja.
Und dann war das Ding allen Ernstes mit Sorbet. Und dieses Sorbet war mit einer Baiserhaube eingestrichen und abgeflammt. Und das war der Ribiseltraum. Und es war wirklich, es war ein Ribiseltraum. Das kann ich nicht anders sagen. Das war
das
magisch,
natürlich,
ich werde nie vergessen.
Passt natürlich, also wir werden später noch über Baiser auch sprechen müssen. Können wir jetzt schon mal auch die Hausaufgabe teasen. Das passt ja extrem gut, ne? So ein fluffig, bisschen fast zu süßer Baiser, der dann auch noch einen ganz kleinen Knack hat, wenn der so angebrannt ist. Und dann dieses, also das brauchst du dann ja auch richtig doll, dieses Sorbet, was dann da so durchschneidet, ne? Das ist auch, wenn du das dann von oben isst, ist das dann auch genau die richtige Reihenfolge. Erst ist alles süß im Mund und dann kommt eben die Johannisbeere und schneidet da so einmal durch.
Ich finde genau das eben so geil, auch an der Johannisbeere. Ich weiß, sie ist so ein bisschen, sie wird, ich finde, Johannisbeere wird auch immer so ein bisschen übersehen, ne, von der Erdbeere und den Kirschen, weil das alles immer viel süßer ist und auch ein bisschen gefälliger. Und die Johannisbeere, die kommt eben über diese geile, prägnante Säure. Über das Thema Kernchen im Backenzahn sprechen wir auf jeden Fall auch noch. Aber in der Tat liebe ich das, dass du halt bei der Johannisbeere, der halt auch wirklich so ein Kontrast, weil es das braucht, dass du der halt wirklich auch was Süßes entgegensetzt. Und dadurch passiert dann sowas ganz Magisches, Tolles. Und das liebe ich an dieser kleinen, sehr hübschen Beere wirklich sehr.
Ich habe mir einen kleinen, ich habe es dir eben schon geschickt, ich habe einen Snackteller.
Das ist ein kleiner Snackteller.
Ich war nämlich am Samstag auf dem Markt und habe zuerst, weil ich wollte gerne was naschen während der Folge, habe zuerst rote Johannisbeeren gekauft.
Fantastisch.
Und dann habe ich zwei Stände weiter, viel klüger natürlich eigentlich, gesehen, die haben verschiedenste Beeren in ein kleines Körbchen getan. Und ich habe jetzt sehr viele rote Johannisbeeren, ehrlich gesagt, in diesem Körbchen. Also ich habe eine rote Johannisbeere und ja, also sie ist schon, das Gesicht verzieht sich. Und ich kann, während wir durch ein paar Sorten uns gleich sprechen, werde ich die Sorten probieren. Das sind auf jeden Fall schon mal rote und weiße Johannisbeeren. Schwarze leider nicht. Die schwarzen Johannisbeeren waren auch sacketeuer.
Ja,
die roten haben schon 5 gekostet und die schwarzen haben, glaube ich, 8 oder sowas gekostet.
Ja. Und die weiße, was sagst du? Ist die weiße ein bisschen milder? Ich habe sehr lange keine weißen Johannisbeeren mehr gegessen.
Die ist. Ich finde, die rote hat ja oft auch sowas Gummibärchenartiges. Also, ne, die hat nicht nur Säure, sondern schon auch Fruchtgeschmack. Ich finde die weiße vielleicht ein bisschen flacher. So. Aber Johannistag.
Genau, ich bin bei der Recherche zur Johannisbeere und warum die denn überhaupt so heißt und so weiter, bin ich in ein sagenhaftes Rabbit Hole abgetaucht, was ich nur empfehlen kann. Und eben auch so dieser Johannistag, den ich ja wirklich immer mit Ende der Spargelzeit, also bisschen deutsche Volkstrauertag. Und genau, Rhabarber auch, habe ich ja dann auch erst wirklich im Rahmen der Rhabarber-Folge gelernt, hier wegen Oxalsäure und so weiter. Das ist der 24. Juni, der Johannistag, dann ist Feierabend. Und dann bin ich da mal kurz abgetaucht und it's giving Walpurgisnacht meets weißer Spargel so ein bisschen. Ich war mir noch zwischendurch nicht so ganz sicher, wie spirituell wird das jetzt hier gerade. Und es wird eigentlich überhaupt gar nicht spirituell, denn tatsächlich dieser 24. Juni, dieser Johannistag ist benannt nach Johannes dem Täufer. Also natürlich kamen die Christen irgendwann dahinter und meinten, sie müssten diesen Tag ownen. Aber eigentlich ist das schon ganz, ganz lange ein sogenannter Lostag im Bauernkalender. Und der Bauernkalender ist etwas, wo sich, also es hat auch, das ist nicht spirituell, sondern das ist einfach ein gefühlt jahrhundertealter Kalender, an den sich Landwirte halten. Und der hat verschiedene Lostage und das sind immer ganz besondere Tage im Jahr, eben wetterbedingt, und daran orientieren die sich in Bezug auf Aussaat, welche Arbeiten gemacht werden müssten, aber auch Ernte und sowas wie die Eisheiligen. Das ist zum Beispiel ein berühmter Lostag, kennt man ja auch, so dieser, das ist
dass man für den Eisheiligen eigentlich nichts nach draußen setzt, was frostempfindlich ist.
Genau das, weil es ja immer wieder durchaus dann Eisheiligen sind, ich sehe es gerade, 11. bis 15. Mai, also so Mitte Mai. Und es fühlt sich ja ganz häufig, wenn ich an dieses Jahr denke, fühlt es sich ja quasi schon an. Wir hatten zeitweise, glaube ich, weit über 20 Grad und eigentlich willst du den Balkon bepflanzen und der Sommer ist da und die Winterschuhe gehen in den Keller. Und sehr, sehr viele Menschen einer bestimmten Generation sagen dann immer, warte
der
die Eisheiligen ab.
Du musst der Eisheiligen noch abwarten.
Ist tatsächlich so. Also regelmäßig kommt dann immer noch einmal so ein Kälteeinbruch und dann ist der Wintermantel aber leider schon im Keller oder so. Siebenschläfer ist ein weiterer Lostag. Gefällt mir auch sehr gut. Ich musste da direkt irgendwie an und täglich grüßt das Murmeltier denken.
Ja, Groundhog Day.
Von diesen, und also der Siebenschläfertag ist am 27. Juni und er soll das Wetter für die nächsten 7 Wochen bestimmen. Also ne, je nachdem, wie heiß oder kalt oder regnerisch oder vielleicht schneit's ja auch noch, dann heißt es quasi, dass in den nächsten 7 Wochen genau dieses Wetter stattfindet. So, und das mit diesem Johannistag ist aus einem ganz wichtigen, belegbaren Grund wirklich überhaupt gar nicht spirituell, sondern das ist quasi die Sommersonnenwende.
Also da ist eigentlich im Prinzip Sommeranfang auch, ne?
Genau,
es gibt, es gibt doch immer kalendarisch und meteorologisch.
Ja, genau.
Ich glaube, eigentlich ist es kalendarisch 21.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob meteorologisch dann auch.
Das weiß ich jetzt auch nicht. Also was ich zur Sommersonnenwende, war ich da auch ganz ehrlich, da wusste ich auch nicht so viel von, weil es ist ja auch immer so ein bisschen, da kommen wir gleich später noch zu, ist es etwas was man feiern darf, kann, weil die Nazis dann natürlich auch wieder sehr viel Schindluder getrieben haben. Aber ganz grundsätzlich ist die Sommersonnenwende, die markiert auf der Nordhalbkugel den kalendarischen Sommeranfang. Und das ist quasi der längste Tag mit der kürzesten Nacht. Und das
meteorologischer ist Sommeranfang übrigens war schon Anfang Juni dieses Jahr, am 1.
Und die Sommersonnenwende, die ist immer so, also hier steht jetzt bei mir der 21. Juni, mein Gott, der 24. Juni, unser Johannistag ist da jetzt nicht so wahnsinnig weit von entfernt. Und das ist einfach der Tag, ne, die Erde dreht sich und so weiter und so weiter. Und wo die Sonne ihren Höchststand, das fand ich jetzt auch wieder wild, über dem Wendekreis des Krebses, what hat? Naja, und das ist auf jeden Fall quasi erklärbar im Sinne von, die Erde befindet sich auf ihrer Umlaufbahn in der Position.
Wir gehen dann ins Winterhalbjahr quasi rein.
Wo sie wieder maximal der Sonne zugeneigt ist. Und dann ist es halt einfach ein ganz krasser Tag, was ja Menschen auch schon
ja, in langer Zeit. Da ist doch Highlife in Stonehenge, weil die Sonne doch dann irgendwie so steht, dass sie durch irgendwas von diesen, von den Steinen da in irgendeiner Position drin steht und so.
Druiden sind auf jeden Fall am Start, aber eben auch komplett Skandinavien ist natürlich mit Midsommar am Start, weil, wie gesagt, das ist der Tag, wo quasi der Tag mit den Sonnenstunden am allerlängsten ist und die Nacht am kürzesten. Und das ist natürlich dann in, was weiß ich, Island zum Beispiel, ist das natürlich viel krasser, weil da quasi überhaupt gar keine Dunkelheit mehr ist und so weiter.
Da gibt es doch sogar von Sarah Larsson die Midnight Sun.
Ja, und das ist auf jeden Fall die Sommersonnenwende quasi, genau. Midsommar wird gefeiert, die Druiden gehen bei Stonehenge, gehen sie irgendwie ab. Und warum ich so ein bisschen diesen Störer hatte mit, Moment mal, darf man das eigentlich überhaupt sagen, ist einfach, weil das von sowohl den Nazis als auch heute immer noch von Rechtsextremisten,
Rechtsextremisten, die haben doch auch diese
wird und die dann irgendwie das Germanentum ja immer so hypen und dann kommen die an mit irgendwelchen Runen und irgendeinem Odin-Kult und so weiter. Und die haben halt einfach diesen ganz, ganz alten Brauch total instrumentalisiert. Und auch heute gibt es da noch in bestimmten Wäldern irgendwelche Weird-Ass-Treffpunkte und so weiter. Aber letztendlich ist das ein Brauch, den es auch lange vor der Christianisierung schon gab. Die Christen kamen halt irgendwann dazu und haben das Ding dann Johannistag genannt. Und jetzt, ne, dann kamen irgendwann später die Nazis und die Rechtsradikalen. Aber eigentlich ist es etwas, was Menschen, die Landwirtschaft betreiben, beziehungsweise die auch, was weiß ich, schon immer mal einen Johannisbeerstrauch im eigenen Garten oder so hatten, was da schon immer gefeiert wurde, weil es natürlich einfach dieser ganz, ich kann mir das total vorstellen, was dieser krasse Tag ist mit den längsten Sonnenstunden, ganz kurze Nacht. Und dann gab es halt immer ganz viele Bräuche, wie so ein Johannesfeuer zum Beispiel. Und das machen heute auch immer noch ganz viele, die sich dann aber natürlich sofort dafür rechtfertigen müssen, von wegen, nee, wir sind nicht rechts, wir machen nur ein Johannesfeuer. Und da gab es auch, wenn man da mal wirklich tief in dieses Rabbit Hole einsteigt, irgendwelche Bräuche, was gebacken wurde, dass auch, Moment mal, die Holunderküchlein spielen auch eine Rolle. Wo habe ich sie mir denn aufgeschrieben? Der Johannistag wird zuweilen Hollertag genannt und auch Holler. Holler ist ja der Holunder und an dem Tag gab es dann Holunderküchlein. Wie geil ist denn das bitte?
Und es geht auf jeden Fall so darum, dass es wächst und sprießt und es ist viel Sonne und viel Tageslicht da, um auch sowas wie Beeren und so richtig prall und toll zu machen.
Genau, Spargel ist vorbei und auf einmal leuchten eben diese wunderbaren roten Bärchen am Strauch und deswegen Johannistag, was eben, ne, Johannes der Täufer, wie auch immer. Und einer meiner liebsten Bräuche, es hat mir sehr gut gefallen, ich habe das liebevoll Skinny Dipping but Make It Legal genannt, das früher vor langer Zeit, vielleicht machen es heute auch immer noch Leute, kann ich mir gut vorstellen, dass man in der Johannisnacht, also in der, ne, in der Nacht, die halt die kürzesten Stunden hat.
Die kürzeste Nacht.
Genau, die allerkürzeste Nacht. Und man, ne, schwelgt einfach dem Sommer entgegen. Und dass man in Flüssen und Seen schweigend ein Bad, das Johannesbad, nimmt. Ja, und das soll dann Schutz geben. Das hatte natürlich damals mit dem Volksglauben auch noch irgendwie was mit Dämonen zu tun. Ja. Und, ne, Fruchtbarkeit hier und so weiter. Ja, und dann hat man einfach in der Nacht gedacht, so, wir feuern, wir machen uns mal ein Feuerchen an. Und dann gehen wir mal heimlich irgendwo ein bisschen, suchen wir uns mal den nächsten See und feiern hier mal Happy Johannistag. Gefällt mir gut, muss ich sagen. Und das ist eben tatsächlich der Grund, warum die Johannisbeere so heißt. Und jetzt kann ich aus diesem Rabbit Hole wieder aussteigen. Ich kann es aber auch wirklich nur wärmstens empfehlen, falls ihr mal einen Sonntag frei habt. Befasst euch doch mal ein bisschen mit dem Johannistag, mit Bräuchen dazu, was wird irgendwo gebacken, wo findet sich der Name wieder. Ja, welche Krönchen aus Blättern und Ästen und so weiter werden gebastelt, mhm. Die Johanniskrone. Und dann hat es echt eher so, ja, so Midsommar-Vibes.
Mhm. Nicht der Horrorfilm Midsommar, sondern
nee.
Das schwedische beziehungsweise das skandinavische, man springt um so einen Baum beziehungsweise ja. So einen Pfahlbaum rum.
Und es gibt viele frische Erdbeeren und Kuchen. Und,
ja. Schalentiere. Diese kleinen Krebse werden doch dann, nicht Krebse, sondern diese, da wird doch immer ganz viel, ich will nicht Garnelen sagen, sondern ich will Kaisergranat. Kaisergranat wird dann zum Beispiel gegessen in Skandinavien. Die haben so, die essen sehr viel Schalentiere dann.
How nice. Kommen wir zurück zu Johannisbeere. Hast du eine Kernerinnerung? Gibt es eine Johannisbeer-Kernerinnerung?
Tatsächlich gibt es endlich hier in Folge 95 von Umami Town. Nee, Spargel habe ich ja auch viele Kernerinnerungen. Aber es war wirklich Johannisbeerstrauch im elterlichen Garten. Es gab Rot, es gab Schwarz und es gab auch diese Tage, wo dann eben die Beeren in der Vollfrucht im Prinzip standen. Und es wurde Gelee und Johannisbeersaft gekocht. Und das war, ne, wie in italienischen Großfamilien, der Tomatensoße-Tag.
Nein, oh, wie fantastisch.
Das wurde dann auch, da gab es diese großen Töpfe, wo unten diese,
ich will Entsafter sagen, so
ja,
ein Schlauch.
Genau, das ist so ein Heißentsafter oder ja, wie das heißt.
Auf jeden
Fall. Du kochst die Sachen im Prinzip.
Ich hatte ein bisschen Angst vor diesem Riesentopf.
Ja,
weil da so eine Hitze und so ein Dampf und dieser Geruch rauskam.
Ja, auf jeden Fall. Und das wurde bei uns mit Holunderbeeren gemacht, das wurde aber auch mit Johannisbeeren gemacht und da wurde eben Gelee gekocht und Saft gemacht. Ja.
Oh, das finde ich, oh, das gefällt mir sehr gut. Es gibt einen Johannisbeer-Gelee-Tag. Nee, schön. Meine Kernerinnerung ist, sie ist bedeutend kleiner, aber trotzdem, die ist so ganz prägnant. Meine Oma hatte einen ganz netten Garten in der tiefen Eifel von so einem Wald umringt, wirklich sehr, sehr idyllisch. Und da standen drei Sträucher nebeneinander, einmal weiße Johannisbeere, rote Johannisbeere, schwarze Johannisbeere.
Mhm.
Und meine Kernerinnerung ist wirklich, wie ich mit ihr im Gartenstühlchen neben dem Teich sitze. Selbstverständlich gab es einen Teich und man hat so eine Schüssel auf dem Schoß und eine Gabel und dann ribbelten ja. Mit der Gabel so diese Stielchen darunter.
Das hat Zora Clip gestern, ich habe mal wieder Küchenschlacht geguckt, hat sie das noch als Hack gesagt.
Ja, natürlich. Mit der Gabel darunter ribbeln. Funktioniert
wie
eine Eins.
Die Rispe wird geribbelt.
Die wird sowas von geribbelt. Und ich habe das immer sehr, sehr geliebt und dann auch genascht und auch zum ersten Mal irgendwie Stachelbeeren gegessen und so. Und ich erinnere mich aber, ich habe doch so eine schlimme Spinnenphobie, dass irgendwann hatte ich so eine Schale mit weißen Johannisbeeren auf dem Schoß und da war eine transparente, große, weiße Spinne drin.
Oh.
Und ich habe einfach nur diese komplette Schüssel von mir geworfen.
Ja, natürlich.
Und war seither, ich bin ja nicht so das Naturmädchen, also finde Natur in der Vorstellung immer super. Und dann, ne, krabbelt's ja dann doch. Ja, das war's. Und ich dachte ganz, ganz lange, dass meine Oma mich quasi mit dass sie mich mit schwarzem Johannisbeersaft mehr oder weniger gesund gequält hat. Nein, es war aber die schwarze Holunderbeere. Es war nicht die schwarze Johannisbeere. Nein, deswegen, es ist dieses Ribbeln neben einem Teich.
Ja.
Und ich glaube, ich versuche einfach diese Spinne mal zu verdrängen. Weil die braucht, die ist ja auch gut. Also, von
ja,
daher.
Ja, die frisst bestimmt irgendwelche Schädlinge.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Ich bin ja normalerweise echt nicht so ein Fan davon, wenn so nicht komplett essbare Deko irgendwo drauf liegt, ne?
Absolut.
Ich mache aber wirklich eine Ausnahme für die Johannisbeerrispe, die mal auf einem Pancake ist, die mal auf so einer Granola Bowl, die man sich in einem Café für viel Geld bestellt, drauf ist.
Mhm.
Weil, ich halte sie hier auch mal, es ist nicht so eine große Rispe jetzt, leider. Guck mal, was habe ich denn hier noch im Angebot? Ja, sind alles eher kleinrispig, aber mir macht das Spaß, die einfach statt der Gabel die komplette Rispe in den Mund zu tun und so runter zu ziehen. Was mir leider wirklich nicht so viel Spaß macht, sind diese Kerne.
Ja, ich bin bei dir.
Und also, weil sobald du auch auf den Kern beißt, ist ja spätestens auch der Pelz da.
Auf jeden Fall, zu 100%.
Eigentlich ist der Pelz gut. Der Pelz, das pelzige Gefühl kommt von Gerbstoffen. Gerbstoffe sind super für den Darm, aber sie machen halt ein pelziges Gefühl. Und ich musste mir gerade schon den ersten Kern eigentlich...
Ich habe es genau gesehen, wie dann hinten so die Zunge Richtung Magenzahn wandert. Und ja, nee, und das Ding verfolgt einen ja dann auch, wenn du halt nicht gerade irgendwo bist, wo du mal eben so da rumpolen kannst. Ja, macht mich auch total kirre, von daher bin ich da bei dir. Und die Johannisbeere ist im Marmeladen- und Gelee- und auch Sößchenbereich etwas... was ich durch den Sieb streiche. Auf jeden Fall. Was ich aber auch irgendwann mal, wann war denn das? Ich glaube, da habe ich mich mal kurzfristig ins türkische Essiggemüse-Rabbit-Hole begeben.
Mhm. Tursu.
Genau. Und dort wird regelmäßig, also manchmal werden Nussbaumblätter verwendet, aber eben auch die Blätter vom Johannisstrauch, also von der Johannisbeere, so der Äste.
Ja.
Und die werden ganz häufig quasi beim Einwecken so als oberste Schicht, bevor du das Glas draufschraubst, mhm, und auch bevor du ein Gewicht drauflegst, werden, ja, die verwendet. Und zwar nicht, also so Nussblätter und zwar, die haben natürlich auch einen bestimmten Eigengeschmack, aber es geht auf jeden Fall um die Tannine.
Das, was Feige den kannst du dafür auch nehmen, Feigenblätter, genau, oder Walnussblätter oder sowas.
Also das, was den Pelz erzeugt, ne, es geht um, ja, um die Tannine, und die wirken als natürliches Konservierungsmittel und die hemmen Fäulnisbakterien. Und das finde ich einfach nur raketenmäßig. Also
total gut. Und die machen vor allen Dingen, man kann ja Gurken sauer einlegen oder man kann sie fermentieren.
Mhm.
Und eine fermentierte Gurke ist auch gerne mal, die hat nicht so einen Knack wie eine Essiggurke.
Ja, auf jeden Fall. Mhm.
Aber du kannst das ein bisschen eindämmen, dass da ein bisschen Knack bleibt, wenn du,
ja,
da irgendwas Tanniniges. Du kannst da auch vom Wein. Wein hat ja auch
die Tannin. Weinblätter. Mhm.
Genau, sowas kannst du da drauf machen.
Und die einfach so oben drauf, stimmt, dann bleibt es auch länger knackig. Gefällt mir auch. Ich glaube, wir müssen mal in die Gerichte so ein bisschen rein. Und du hast als allererstes eine fantastische Getränkeempfehlung hast du mitgebracht.
Ich liebe ja meinen Kir beziehungsweise, ja, Kir Royal.
Absolut.
Was nichts anderes ist als Sekt oder eben im Falle von Kir Royal Champagner, der mit Cassis aufgegossen wird. Und Cassis ist ein Likör aus schwarzen Johannisbeeren.
Absolut.
Und da braucht man wirklich nicht viel, sonst wird es auch sehr schnell sehr süß. Aber wenn man so ein wirklich trockenes Gesöff da hat, wo man dann so ein Schwuppi Cassis reinmacht, das gefällt mir schon sehr gut.
Und ich finde, es hat sowas sehr, allein der Kir oder eben der Kir Royal, ich finde das klingt irgendwie so wahnsinnig schicki, und in Frankreich ist ein Kir eben quasi Cassis-Likör mit Weißwein und, mhm, eben der Royal wahlweise Cremant oder Champagner natürlich. Und das ist ein ganz üblicher, überhaupt nicht fancy Aperitif. Also wenn du irgendwie dir abends oder sowas am Wochenende mal einen Aperol-Spritz reinziehst, da kannst du da auch einfach einen Kir bestellen. Und irgendwie macht's was mit mir. Ich mag auch diesen Johannisbeerlikör total gerne. Der kommt aus Dijon und natürlich aus Dijon, wo auch
der Dijon-Senf
herkommt und wo ich doch auch mal irgendwie dritte Folge oder sowas, natürlich habe ich einen Senf-Workshop in Dijon gemacht und bin anschließend in den lokalen
nicht in den Shop gefallen.
In den Senf-Shop und damit irgendwie 12 Sorten raus, um festzustellen, dass ich diesen Senf gar nicht so geil finde, wie ich ihn gerne gut finden würde. Aber das irgendwie feiere ich sehr, und ich würde wahnsinnig gerne auch sagen, ich komme aus einer Stadt, die weltbekannt für ihren Johannisbeerlikör und für ihren Senf ist. Wie geil ist das denn?
Aber in Köln gibt es ja immer ein Kölner Senfmuseum, ne?
Machen fantastischen hier so einen Honigsenf, machen die. Wie heißt denn der bei dem? Wabensenf oder so.
Ja.
Sehr gut. Und
ich bin in Köln. Ich habe mich gerade schon umgeguckt.
Gut. Ja.
Ich habe mich gerade umgeguckt, aber die Flasche ist woanders. Ich habe noch irgendwo eine Flasche Kia auch rumstehen.
Finde die Flasche auch sehr
nicht
schön.
Nicht Kia, ne? Sondern Cassis.
Sieht, genau, die sieht ja so ein bisschen, ja, die sieht ein bisschen aus wie so eine Tiffany-Lampe oder sowas. Also die hat sowas, ja, die ist so ein bisschen folkloristisch, sagen wir mal. Oder ja, weiß ich gar nicht. Und ja, ich finde es schön. Ich empfehle wirklich, das ist so ein Likör, wo ich sage, den kann man in der Bar mal gut gebrauchen, auch für so ein Dessert. Und Cassis, also die schwarze Johannisbeere, ist in Frankreich ein absolutes Stable in der Konditorei. In jeder Eisdiele, in jeder Konditorei wird man irgendetwas mit Cassis finden. Und das ist bei uns ja wirklich nicht so. Deswegen finde ich schon ein bisschen outstanding. Und es ist halt wirklich die Schwarz-Johannisbeere, die auch nochmal ein ganz anderes, so ein würziges Aroma mitbringt. Die Schwarz-Johannisbeere schmeckt ja wirklich irgendwie,
die sieht ja auch fast ein bisschen wie eine Wacholderbeere aus, ja, ne?
Ich will sowas wie Moschus sagen, aber nein, das nicht. Aber die hat sowas sehr würziges, aromatisches.
Ja.
Auch wenn man an diesen Blättern reibt. Irgendwie ist halt die dunkle Johannisbeere, ja, also die schmeckt wirklich anders als die rote. Und
auf jeden Fall.
In Frankreich ist Cassis ein absolutes Ding. Das Zeug wird in Macarons gepackt, in die Marzipanmasse. Es wird ganz, ganz häufig mit dunkler Schokolade kombiniert, wahlweise als kleines Schokotörtchen, so als Morleu, was in der Mitte flüssig ist. In der Pralinenherstellung ist Schoko-Cassis ein absolutes Ding. Eisdiele, es gibt immer und auf sämtlichen Karten eigentlich, wird auch manchmal als Zwischengang-Dessert gereicht, immer ein Cassis-Sorbet.
Ja.
Und da muss ich sagen, Leute, wenn ihr mal irgendwo ein Cassis-Eis oder ein Cassis-Sorbet, also schwarze Johannisbeere seht, nehmt das. Das ist so unfassbar geil. Ich war am Wochenende allen Ernstes in der Weltstadt Brühl unterwegs.
Ich wollte es doch gerade sagen, du hast mir doch so ein schönes, wir haben uns doch am Wochenende Johannisbeerbilder geschickt.
Diese Schnecke, die du mir geschickt hast, oh mein Gott, ich wollte in mein Smartphone beißen. Es sah so
über die sprechen wir gleich. Du musst erstmal über dein Eis reden.
Du, ich war einfach in irgendeiner random Eisdiele mitten in Brühl. Und ja, ne, also ich glaube, wir müssen über Brühl nicht besonders viel sagen.
Phantasialand.
Und da stand tatsächlich, stimmt, ist ja da ums Eck. Und da stand tatsächlich schwarze Johannisbeere. Und es war einfach so unfassbar, so lecker. Das ist einfach so eine gute Eissorte, beziehungsweise. Ja, es war ein Sorbet. Ich glaube nicht, dass da ein Milchprodukt mit dran war. Es hat einfach, es hat so eine prägnante Säure, aber auch auf der anderen Seite diese ganz spitze Süße. Dann ist das richtig schön kalt. Und ja, ich glaube, da hätte ich mir einfach 2, 3 Kugeln von reinziehen können mit dem Wäffelchen und gut ist. Und zwar von daher Cassis Sorbet. Wie gesagt, rotes Riebiesel Sorbet in Wien auch köstlich. Aber Cassis, wenn ihr das mal irgendwo findet, nehmt mal Cassis. Ist geil, ist richtig gut. Jetzt musst du von deiner Schnecke erzählen. Hau die Schnecke raus.
Es gibt so, ich finde Frankfurt Bäckereien, coole Bäckereien, kann noch ein bisschen mehr gehen, aber es gibt eine, die liebe ich wirklich sehr. Uwe heißt die. Und da in dem Zusammenhang ist mir aufgefallen, kurzer Theorieeinwurf an dieser Stelle. In Deutschland ist Anstehen ja wirklich nicht Leitkultur, ne?
Nein.
In Deutschland, die Leute stehen nicht an. Also wenn du mal nach Südkorea oder sowas, da kann ich es auf jeden Fall sagen, komplett normal, dass du im Restaurant anstehst und auf deinen, ne? Das ist einfach dann gemacht, wird nicht in Deutschland gemacht. Außer beim Bäcker anstehen ist deutsche Leitkultur.
Das stimmt.
Über eine Bäckerschlange ist ein Qualitätsmerkmal. Ansonsten hat keiner Bock, in der Schlange zu stehen. Auf jeden Fall, ich stand am Samstag bei Uwe in der Schlange. Ich war ganz vorne und sie hatten ein Bärenspezial.
Mm.
Und das war quasi ein Sauerteig, eine Sauerteigschnecke.
Mm.
Ne, wie so eine Hefeteigschnecke, muss man sich das vorstellen. Die war statt, oder eine Zimtschnecke halt, ne? Es war im Prinzip eine Sauerteigschnecke, wo aber keine Zimt- oder Kardamomfüllung drin war, sondern eine Mohnfüllung.
Mm.
Und dann war da noch in der Mitte Johannisbeer-Gelee drin und noch so eine Vanillecreme. Und dann lag natürlich auch ein paar einzelne Johannisbeeren lagen drauf. Und dann habe ich gedacht, ja gut, das Bärenspezial, das muss ich anscheinend ausprobieren, weil
auf jeden
kommt
Fall
ja die Johannisbeer-Folge.
Ja.
Und da habe ich auch wieder gedacht, also ich finde wirklich, mit Johannisbeeren kriegst du sehr schnell sehr spektakuläre Effekte im Gebäck hin.
Absolut.
Ich finde, eine Himbeere kann das ein bisschen ähnlich auch. Wir haben ja auch mal die geile Himbeere, weiße Schokoladeschnecke gegessen, wobei Himbeere ist noch süßer.
Ja.
Ich finde halt bei Johannisbeere, ich finde eigentlich, ne, wenn du es ganz plain machst, mach einen Rührteig, mach da Johannisbeeren rein. Mehr. Vielleicht noch eine kleine Zuckerschicht drüber. Ja. Das finde ich schon geil.
Ja.
Wenn du dann aber auf den Rührteig, auf die Johannisbeeren noch Streusel machst, hallo, wie geil ist das denn?
Einfach nur fantastisch.
Und dann kannst du natürlich aber auch den Rührteig machen. Du kannst Johannisbeeren da drauf machen. Dann machst du Vanillepudding da drauf.
Mm.
Und dann machst du noch Streusel drauf. Das ist für mich eine 1000 von 10.
Ey, da
das
passiert
finde ich so
viel.
Geil.
Ja, boah, da passiert so viel. Du hast diese geile Creme. Und dann, das ist ja das Geile an der Johannisbeere, dass du quasi jedes Mal wie auf einen natürlichen, hier so Bubble Tea, dass du, oder ja, auf so, wie heißt
wie
das,
auf so eine
sphärische Ravioli, ne? Und die, ja, das ist die ja quasi von Natur aus. Du beißt da drauf und wuff, das Ding explodiert und du hast.
Ich mach nochmal einen Test.
Sauer.
Ja, es, ja, es explodiert. Ja. Leider habe ich halt keine Streusel und kein Baiser.
Ich habe, fällt mir gerade ein, ich dachte, ich hätte mit Johannisbeeren dieses Jahr noch nicht so viel gemacht. Stimmt nicht. Ich habe Hefetaler gebacken, weil ich zumindest zwei von den Dingen, die du aufgezählt hast, obwohl, nee, ich hatte keinen Rührteig, sondern ich habe einen Hefeteig gemacht,
ja,
so einen richtig schönen, buttrigen, süßen Hefeteig, in
auch
Taler
gut
ausgestochen. Da kam richtig ordentlich Streusel, nicht so ein bisschen Streusel,
nee,
sondern ordentlich Streusel, auch mit kleine Prise Salz dran. Und da Johannisbeeren drauf, das geht in den Backofen und dann kommt da anschließend noch eine Schicht Zuckerguss, also so drüber geswirlt.
Ja.
Oh, Leute, da muss ich sagen, das macht sehr viel mit mir. Das ist.
Hattest du das, irgendwie kommt es mir so vor, als ob wir das mal als Snacksercise gemacht haben. Kann das sein?
Ich liebe dieses.
Dass wir mal so eine Schnecke oder so einen Hefetaler gemacht haben?
Hefetaler mit Streuseln ist bei mir auf jeden Fall auch so ein Staple, was so ganz jahresmäßig mit Aprikosen, mit Zwetschgen, du kannst dann Rhabarber drauf machen. Sowas wie Erdbeeren sehe ich da irgendwie nicht, aber gebackene
Pflaume,
Erdbeeren.
In der Pflaumenfolge, Jule. Hier. Leute, wenn ihr das Rezept haben wollt, guckt mal in die Pflaumenfolge.
Und anstelle von Pflaumen einfach Johannisbeeren da drauf.
Genau,
dieses. Und es ist
nämlich
mega geil. Es ist so köstlich.
Ja.
Ist ein bisschen,
geil,
mein Gott, es ist halt ein Hefeteig, aber du musst ja nicht daneben stehen bleiben. Und oh ja, finde ich einfach nur spektakulär.
Und jetzt ist auch erstmal wieder nicht so eine mega krasse Hitzewelle. Man kann jetzt auch wieder Hefeteig machen oder Sauerteig. Oh Gott, ich habe gestern das erste Mal wieder gebacken seit einigen Wochen.
Ja.
Mhm. Ich bin ja eigentlich nicht so fimschig, ne? Aber dieses Kernding, das ist, da gehe ich, also ich glaube auch aus diesem Bottich-Johannisbeeren, den ich mir da gekauft habe, ich glaube, ich werde einen Sirup draus kochen.
Mhm.
Weil ich sag's dir, wie es ist, ich habe ein Shelfcare-Problem mit Marmelade. Ich
ja
habe sehr viel Marmelade.
Mhm. Ja.
Deswegen kommt das nicht in Frage. Ich finde Johannisbeer-Gelee aber geil, aber es muss wirklich Gelee sein. Es
ja
darf für mich keine Kerne haben.
Kein Kernchen drin.
Ich habe gar kein Problem mit so ein bisschen stückigerer Marmelade sonst, aber bei Johannisbeere, nee, das möchte ich einfach nicht drin haben. Kerne, ciao.
Ich habe noch einen wirklich sehr heißen Tipp für dich, was du mit dem Bottich Johannisbeeren machen könntest. Ich habe kürzlich ein Eat-and-Mess mit Johannisbeeren gemacht.
Oh ja, da sind wir natürlich auch wieder schön im Baiser-Bereich, ne?
Weil du hast ja in irgendeiner vergangenen Folge wunderbar erklärt, was ist ein Eat-and-Mess, wo kommt das eigentlich her, warum heißt das Ding so? Und es ist ja letztendlich Baiser. Ich habe auch wirklich aufgrund der Hitze, ich habe den Baiser nicht selber gemacht. Ich bin einfach in den Supermarkt, gibt es beim Konditor oder in der Bäckerei häufig, dass du auch mal so ein Tütchen mit so kleinen Baiser-Tupfen kaufen kannst. Dann habe ich eine Sahne ohne Zucker. Ich wollte einfach nur einfach nur diese Sahne jung schlagen oder aufschlagen.
Mhm.
Und dann habe ich ein paar frische Johannisbeeren mit ein bisschen Zitronensaft und Zucker kurz mal 5 bis 10 Minuten marinieren lassen, dass du halt auch ein ganz kleines bisschen den Zucker hast. Und dann habe ich ein paar Johannisbeeren mit Zucker und Zitronensaft, damit du halt ein Süßchen hast, habe ich püriert, kurz durch Sieb gestrichen und dann natürlich diese Soße an die Johannisbeeren, habe das so ein bisschen wild auf dem Teller oder im Glas geschichtet mit immer einem Kleck Sahne, so ein angebröselter Baiser-Tupfen. Oh, Anke, das ist dein Ding. Anke, ich glaube, das
okay
wäre, ich sehe dich Johannisbeer Eat-and-Mess essen. Doch,
du siehst mich Eat-and-Messy.
Und dabei Tennis gucken. Fühle ich schon sehr. War köstlich, kann ich wirklich nur empfehlen.
Ja, fühle ich. Fühle ich sehr. Ich bin mal ein bisschen dieser Frage nachgegangen, was ist denn eigentlich, weil da liegen ja jetzt verschiedene. In meiner Bärenauswahl habe ich 1, 2, 3, 4, 5, da sind leider keine schwarzen Johannisbeeren drin, aber 5 verschiedene Sorten Beeren, mhm, die auch alle zur selben Zeit jetzt aufploppen, die alle so ein bisschen ähnlich aussehen, aber irgendwie auch nicht.
Mhm.
Da habe ich mich ja gefragt, ist jetzt die Stachelbeere eine Johannisbeere oder umgekehrt?
Mhm.
Sagen wir mal so, weder noch, sie sind eng verwandt. Ich habe hier eine rote Stachelbeere.
Rote Stachelbeere.
Und eine grüne Stachelbeere.
Mhm.
Gehören beide zur gleichen botanischen Gattung, nämlich wir sind wieder bei Ribes, ne, Ribisel. Und gehören beide zur Familie der Stachelbeergewächse, sehen aber ein bisschen anders aus. Stachelbeeren, die wachsen nämlich nicht in diesen Rispen, sondern wachsen einzeln. Mhm. Und ich habe ein bisschen eine Stachelbeersperre manchmal,
mhm,
weil Stachelbeeren haarig sind von außen. Ja. Ich bin froh, dass das hier
ein bisschen borstig. Sind ein bisschen borstig, die kleinen Dinger.
Mhm. Ich habe gerade mal die grüne zu mir genommen.
Mhm.
Jetzt schiebe ich direkt
die rote mal hinterher.
Die rote hinterher. Oh, die rote ist köstlich. Die grüne war ein bisschen, die rote ist ganz lecker, ganz süß.
Ja.
Mhm. Die grüne hat, aber beide haben auch Tannin. Vor allen Dingen in der Schale schmecke ich es jetzt, merke ich es. Mhm. Ich mag das nicht so. Ich habe kein Problem mit Pfirsichpelz, warum auch immer.
Mhm.
Aber Stachelbeerpelz bin ich irgendwie nicht so dabei.
Ja, ich habe eine große Schwäche für die Stachelbeere. Ich verstehe das aber auch sehr, weil ich finde manchmal, wenn man die so anfasst und dann ist es so borstig, denkst du dir auch so, muss das jetzt
bei
so?
Den Kleinen jetzt geht es tatsächlich, das ist eher so, das sind eher so Baby, ist eher so Babyflaum. Und es macht aber natürlich auch extrem Spaß, wenn du die aufbeißt und die squirten, dann.
Ja, genau. Und die so platzen halt Mund einfach rein. So, ja.
Und die Kerne sind viel angenehmer als bei Johannisbeeren.
Auf jeden Fall.
Auch sagen.
Nee, ich finde, ich habe eine ganz große Schwäche für rote Stachelbeeren. Die grünen sind, die roten sind immer ein bisschen fruchtiger, milder. Und die grünen
roten schmecken so heftig gerade nach Gummibärchen.
Ne?
Das finde ich
und
ganz witzig.
Und die grünen sind halt einfach wesentlich saurer und haben irgendwie diese schöne Beerigkeit nicht. Und ich finde, die roten sind halt wirklich, wenn die reif sind, sind die so richtig gummibärmäßig und haben halt diesen Sanddorn-Vibe, wenn man nicht weiß, wie Sanddorn schmeckt. Es schmeckt einfach wirklich wie, wenn Red Bull was Natürliches wäre und nicht im Dunkeln leuchten würde. Also ich finde, es gibt so eine, das ist halt so dieses Gummibärige und das gibt es tatsächlich auch als natürlichen Geschmack, der ne, nicht wie Uran im Dunkeln leuchtet, sondern das ist dann entweder wirklich eine rote Stachelbeere oder Sanddorn. Das geht in so eine ganz starke Gummibär-Richtung. Und das mag ich einfach an den Stachelbeeren total gerne. Und ich bin immer viel zu langsam. Ich freue mich, wenn ich die ersten sehe. Und ehe ich dann wirklich, also dann greife ich meistens zu und bin dann aber zeitlich noch ein bisschen überfordert, was ich denn jetzt alles damit backen soll. Und dann ist diese Zeit aber auch schon wieder so schnell vorbei.
Ja.
Deswegen eigentlich muss ich losrennen und mir jetzt Stachelbeeren kaufen, was ich tatsächlich auch machen muss. Denn ich backe morgen Blätterteigtaschen mit einer Stachelbeerfüllung. Und ich bin mal sehr gespannt. Habe ich noch nie gemacht. Die Stachelbeere ist für mich auch so ganz fest verortet mit dem Stachelbeerbaiser, woran überhaupt nichts auszusetzen wäre. Das ist nirgendwo Kritik, weil Stachelbeerbaiser ist einfach der Shit. Allerdings ist mir bei vielen Rezepten aufgefallen, dass es ja wirklich meistens Ware aus dem Glas ist, was ich so ein bisschen seltsam finde. Und ich war eines schönen Tages war ich in Belgien und habe dort wirklich wie, weiß ich nicht, aus dem Pixar-Film, aus dem Disney-Film, so eine, in einem klitzekleinen Ort, wirklich da ist weit und breit gar nichts. Aber natürlich hat dieser Ort, der hat eine Bushaltestelle, eine Apotheke und natürlich eine Bäckerei, eine Metzgerei und eine Konditorei. Und diese Bäckerei war so klein, aber alles, was da drin lag, sah episch aus und du wolltest da wirklich einfach 200 € lassen und den ganzen Tag nur noch essen. Und dort lagen eben so kleine, die sahen von außen nach ganz wenig aus, aber da habe ich ja manchmal auch wirklich ein Faible für. Das waren Teigtaschen, mhm. wo das war kein Hagelzucker, sondern so ganz grober Kristallzucker, mhm. nicht gröber als Kristallzucker. Und damit waren die so wirklich ein bisschen so Apfeltaschen-Style. Und deswegen, mhm. ich bin mir auch nicht sicher im Nachhinein, ob das ein Blätterteig war. Ich glaube nicht. Es war aber auch kein Mürbteig. So keksig war das nicht. Ob das vielleicht ein ganz dünn ausgerollter Hefeteig war. Es hatte eine Knusprigkeit auf jeden Fall. Und dann waren die in der Mitte prall gefüllt mit eben Stachelbeere. Es wird auch rot gewesen sein. Und es schmeckte auch noch so ein bisschen vanillig. Sowas. Mhm. So eine Mischung aus Obst, Kompott und Pudding. Und mhm. sowas Ähnliches versuche ich mal morgen. Wenn das was wird, werde ich es auf jeden Fall irgendwie der Menschheit mitteilen und irgendwo ein Rezept verlinken. Und zwar ist das Ding, wenn du mit den Stachelbeeren backst, wenn du die in irgendeinen Teig reinstopfst, die haben ja super viel Flüssigkeit.
Ja, das heißt, muss abgebunden werden.
Du musst die mit irgendwas abbinden, genauso ja. wie ein Rhabarber. Wenn du ein Rhabarber einfach nur so stückweise in Blätterteig machst, das zippst dir dermaßen durch.
Fließt einfach
und
nur.
Dann findest du einfach ganz viele Rezepte, wo du das halt ne mit ein bisschen Stärke und Fruchtsaft und so weiter abbindest. Und ich dachte mir, mache ich mal den schönen alten, ja, ich sag's, Hausfrau ist für mich wirklich kein Schimpfwort, ganz im Gegenteil, das sind Expertinnen. Mit Vanillepudding wird abgebunden.
Ja,
das sind
natürlich.
Nicht, also natürlich kannst du Stärke nehmen und frische Vanille reinkratzen, kannst ja, auch vielleicht kannst auch mal ein Tütchen Vanillepudding aufmachen und damit eben, ja, ich werde die wahrscheinlich einmal aufblupsen lassen mit Wasser und einem Fruchtsaft, der aber nicht im Vordergrund steht, dann mit dem Vanillepudding abbinden und nur so blubbern lassen. Die sollen ja nicht platzen, die sollen ja immer noch... Die sollen ja, also ne, es dürfen vielleicht ein paar platzen, aber nicht alle. So, ja. Das wird auf jeden Fall mein großer Stachelbeer-Teigtaschentest, weil ich fantasiere manchmal noch von dieser Teigtasche in Belgien, wie es der Zufall so will, dass ausgerechnet in dieser Bäckerei diese Stachelbeer, weil wo hast du denn mal Stachelbeer-Teigtaschen irgendwo gesehen?
Nee, das ist, was ich mir von diesen Bäckereien in Frankfurt wünsche.
Ja, oder?
Dass die sagen, es ist gerade mal eine Beerensaison, wir machen jetzt mal was mit Beeren und nicht, wir haben das ganze Jahr dasselbe Sortiment.
Wir haben das ganze Jahr über Apfel,
wahrscheinlich
sondern nee.
Ist es genau der Moment in Time, wenn die eben Stachelbeeren bekommen und dann ja. sagen, nee, ja, jetzt machen wir wieder das geile Stachelbeer-Moped.
Das war so magisch. Ich werde dich nicht vergessen. Ja, sowas, wie gesagt, ich werde das morgen ein bisschen anders nachbauen mit eben einem Blätterteig. Wir werden sehen.
Ich bin gespannt.
Ich auch.
Ich bin gespannt. Wir haben ja jetzt schon Johannisbeere und Stachelbeere.
Mhm.
Und es gibt auch noch die Josta-Beere oder die Josta-Beere. Eine Kreuzung aus Johannes und Stachelbeere. Josta. Die ist ein bisschen größer als eine Johannisbeere. Die ist so schwarz, dunkelrot und sie war tatsächlich auch auf meinem Snackteller enthalten.
Ach, was?
Sie hat.
Ich gucke gerade, du verziehst das Gesicht nicht so wie bei der Johannisbeere.
Nee, die ist. Viel süßer, hat aber eine viel härtere Haut wie die Stachelbeere.
Ja, okay.
Und wie die Stachelbeere die Johannisbeere.
Ja schon, okay, weil nee. Die Stachelbeere hat ja schon so eine ja. ordentliche Haut.
Oder? Nee. Viel, also die hat die Größe von ein bisschen größer als eine Johannisbeere, hat aber nicht diese weiche Haut.
Mhm.
Und schmeckt auch so ein bisschen herzhaft.
Mhm.
Also ist, glaube ich, eher wie so eine schwarze Johannisbeere dann tatsächlich. Und ich habe ein neues Lieblingswort im Zuge der Josta-Beere gelernt. Und zwar ist die Josta-Beere ein Additionsbastard.
Love that.
Und das hat richtig was mit mir gemacht. Du Additionsbastard. Additionsbastarde sind total super, weil das ist eine Pflanzenkreuzung. Wenn du quasi zwei Pflanzen mit jeweils einem Chromosomensatz kreuzt, dann bei einem Additionsbastard verschmilzt das nicht, sondern es wird quasi einfach addiert. Die haben dann, glaube ich, einfach doppelt so viele Chromosomen und die Pflanze bleibt danach fruchtbar. Das ist quasi nicht, wie wenn du einen Esel mit einem Pferd kreuzt, da so ein Maulesel oder ein Muli oder ne, das rauskommt. Die sind ja nicht fruchtbar. Josterbeere ist fruchtbar. Und tatsächlich, die Pflaume ist zum Beispiel auch ein Additionsbastard.
Nein.
Weil eigentlich kommt die Pflaume aus der Schlehe und der Kirschpflaume.
Nein.
Und die Pflaume,
was
die wir heute kennen,
wieder alles lerne.
Das ist ein Additionsbastard. Und die Josterbeere auch, ich finde den Namen halt so lustig.
Ich muss direkt an meine Steuerberaterin denken. Nein, die würde ich niemals so nennen, aber es ist ein bisschen witzig. Oh,
oh Gott, ja. Und bei Getreiden gibt es anscheinend auch einige Additionsbastarde. Und das sind einfach sehr mächtige Kreuzungen, die einfach sehr gut funktioniert haben. Ich glaube, ich habe ein bisschen Bauchschmerzen jetzt gerade von diesen ganzen Beeren, die ich gegessen
habe. Oh nein.
Aber ist bestimmt auch total gesund.
Super wie Vitamin C. Wirklich, Johannisbeeren und Stachelbeeren wahrscheinlich auch, weiß ich nicht. Aber Johannisbeeren haben sau viel Vitamin C und Ballaststoffe, finden wir gut fürs Bauchi.
Tipptopp.
Ich dachte gerade nur so bei der Josterbeere, sie ist mir noch nie begegnet. Irgendwie war ich instant in Skandinavien.
Es ist, glaube ich, ein bisschen in DDR-Ding tatsächlich auch.
Ah, okay.
So Ostdeutschland. Sie ist tatsächlich nicht so doll verbreitet, glaube ich auch.
Du hast eine meiner liebsten Rubriken heute mitgebracht. Ich habe genau gesehen, dass du dich eigentlich um den Rubriktitel drumherum drücken wolltest, aber ohne mich, meine Teuerste.
Ja, ich habe Bouqueuse-moi-mäßig, ja.
Yes.
Die Cumberland-Soße dabei.
Fantastisch, ja. Bouqueuse-moi ist ja meine liebste Rubrik, wo wir Küchenvokabeln nachschlagen und erklären. Und eine Küchenvokabel muss nicht zwangsläufig französisch sein. Die Cumberland-Soße, sie ist mir in meiner Ausbildung natürlich, hier junger Koch, das ist ein Ding, das wird abgefragt. Oder so war es vor 20 Jahren auf jeden Fall. Da
und könntest du jetzt noch sagen, was drin ist, Jule?
Ich hätte sogar tatsächlich nicht Johannisbeere, sondern Preiselbeere gesagt. Shame on me. Ich hab drüber geguckt. Ich weiß, was drin ist, aber auch nur, weil du es fein säuberlich zusammengetragen hast. Also bitte, the floor is yours.
Also es ist tatsächlich Johannisbeergelee, Portwein, Gewürze. Da ist man wahrscheinlich, also da wird irgendwie mal, je nachdem, Sternanis.
Vielleicht ein
keine
Zimt.
Keine Ahnung.
Möglicherweise ein Zimt.
Zimt. Orangenschale ist auf jeden Fall drin.
Geil.
Zitronensaft. Senf, das fand ich wild, Senf.
Mhm. Ich kann mir dieses englische Senfpulver vorstellen.
Ja, das macht bei mir schon wieder nicht so ein Störer wie Senf.
Das ist so halt so eine, ne, das macht ja so eine richtig schöne Schärfe da noch dran. Mhm.
Ja, und nämlich Stichwort Schärfe, je nach Rezept kann man da auch noch Ingwer oder Cayennepfeffer reinschmeißen. Mhm. Und ich meine, du bist natürlich bei Preiselbeere oder wahrscheinlich auch bei Cranberry, was die Konsistenz zumindest im sehr kalten Zustand, wenn das nicht angerührt ist. Also das kommt dir halt auch, wenn du das in der Dose hast oder in einem Gefäß, das kommt dir so als ein Jellyblock entgegen.
Ja, so ein bisschen. So ein bisschen, auf jeden Fall. Muss aufgerührt werden, sagen wir mal so.
Ja, und wird tatsächlich kalt gegessen.
Auf jeden Fall, ist eine kalte Soße. Mhm.
Schinkenpastete wild.
Ja. Genau.
Also ist tatsächlich was zu herzhaften Gerichten serviert wird, nicht zu süßen Sachen.
Ja, und es ist, wie gesagt, komplett oldschool und ich finde, man liest es wahnsinnig selten mal auf einer Karte, weil
ja,
natürlich
weil
kein
es,
Mensch
also
weiß, was
ja
Cumberland-Soße
so an auch,
ja.
Oder?
Aber ist du, ich find's trotzdem geil. Alles, was du aufgelistet hast, gefällt mir einfach wahnsinnig
gut. Also
und
ich stell's mir total lecker vor.
Ich habe sie neulich auch noch in einem im Supermarkt tatsächlich stehen sehen. Du weißt schon, da neben den, wo dann doch noch so eine Dose mit Königinnenpastete steht
ja,
und
genau
so ein bisschen
dort.
Teureren französischen Brühekonzentrate und so. Und da stand eben so eine Flasche Cumberland-Soße und ich dachte mir, nehmen wir dich wohl mal mit, weil also sie wird natürlich klassisch, wie gesagt, oldschool zu sowas wie ein Rehbraten, der kalt aufgeschnitten wird. Da haben wir doch wieder die Garnitur Diana, wo auch wirklich gerne mal so eine Johannisbeerrispe drauf liegt. Sowas wie Wildschweinschinken, natürlich eine Leberpastete, also wirklich so richtige Oldschool-Sachen. Aber was ich mich ja eigentlich frage, Warum ist diese fantastische, du sagtest, Johannisbeere, Zitronenzeste, eingekochter Portwein und Senf, warum liegt oder steht diese Soße nicht auf jeder Käseplatte? Ich möchte da jetzt ein Stück Camembert.
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Oder auch so ein Gruyère oder irgendwie sowas kann man natürlich auch gut mit essen. Also eigentlich ist es ja auch so ein bisschen wie Feigensenf gefühlt, ne?
Entweder so, ja, halt so eine Mischung, weil ich meine, zu so einem gebackenen Camembert, das Ding wird immer noch zahlreich verkauft, ist in jedem Theke in einem Supermarkt, da wird ja immer ein Glas Preiselbeeren dazu. Warum denn nicht mal die Cumberland-Soße? Wäre auf jeden Fall mal ein heißer Tipp von uns für euch. Holt euch mal ein Fläschchen Cumberland-Soße und tunkt da mal Cumberland-Soße und tunkt da mal ein Camembert rein.
Cumberland und Camembert.
Exakt.
Könnt ihr euch auch als Podcast-Titel, wenn ihr wollt, nehmen. und ist tatsächlich so ein bisschen britisch-französische Küche. Mhm. Also angeblich, also es ist nicht so eine Entstehungsgeschichte, die auf eine Person zurückzuführen ist. Es kommt auf jeden Fall aus dem Hannoveraner britischen Adels, aus dieser Sippe.
Mhm.
Ne? Die Hannoveraner, einer von denen ist da irgendwie, ich glaube, einer aus UK ist nach Hannover gefahren, ist eine Theorie, dass es dort erfunden wurde, am Hofe, ne, von irgendeinem Hofkoch, der sich das ausgedacht haben soll. Es gibt auch noch einen anderen Typen, die heißen beide irgendwie Cumberland mit Nachnamen, die heißen ja auch alle gleich, weißt du.
Aber da weiß am Ende auch nicht. Ein guter Name. Aber ja? Ne, man weiß nie, wie viel Dreck am Stecken, deswegen bin ich da jetzt mal
Benedict
ganz vorsichtig.
Benedict Cumberland.
Mhm.
Penguin. Auf jeden Fall ist das Anfang des 20. Jahrhunderts das erste Mal aufgetaucht als Cumberland-Soße in einem französischen Kochbuch La Cuisine Anglaise. Also die englische Küche. Also es ist in einem französischen Kochbuch beziehungsweise in einem französischsprachigen Kochbuch über die englische Küche das erste Mal aufgetaucht. Aber natürlich, wer
hat's
richtig bekannt gemacht hat, ist der Typ zwei Glasreihen weiter von der Cumberland-Soße stehen die Fonds. Von Escoffier.
Absolut,
wir haben ja schon gelernt, der Escoffier ist nicht der Typ von den Fonds, sondern eigentlich ist er einer der französischen Köche.
Auf jeden Fall.
Gewesen? Jeden Fall. Oder? Ja.
Lange, lange her. Hm?
Ja.
Der ist so, ne, wird immer gerne mit in einem Atemzug wie Paul Bocuse genannt. Also es sind so die Großmeister mit, gibt es nicht auch irgendwelche Schulen, die den Namen tragen und auf jeden Fall sehr viele Lehrbücher und so weiter. Von daher, natürlich hatte der feine Herr Escoffier da die Finger im Spiel. Ja.
Und deswegen hattest du die Freude im jungen Koch damit, wegen Escoffier. Wenn er nicht dabei gewesen wäre, wärst du nicht dabei gewesen, wahrscheinlich.
Das stimmt und ja, auf jeden Fall, die französische Küche ist ja wirklich, ich glaube, bis heute quasi so ein bisschen die Lehrküche. Und sobald da irgendein Großmeister irgendeine Grundsoße oder eine kalte Soße zum Lehrmaterial berufen hat, hat sie den Weg in sämtliche Bücher und Schulen und Ausbildungen gefunden. Und dann wurde da gelehrt, was ist die Cumberland-Soße, wozu wird sie gereicht, wie wird sie hergestellt. Genau das, natürlich, sicherlich.
Und bevor wir in die Hausaufgaben reingehen, ich habe mich richtig gefreut. Wir haben nämlich ein paar Shelf-Care-Fälle reinbekommen.
Oh, endlich!
Da freuen wir uns.
Ach, wie
ja
schön.
So, da freuen wir uns richtig drüber, wenn die Leute uns Sachen reinschicken, die so aus ihrem Kühlschrank oder aus irgendwelchen Regalfächern sie angucken und sagen, ich stehe hier übrigens schon eine Weile.
Mhm.
Und da hat eine Person kommentiert, nämlich hat gesagt, sie braucht Tipps für Sauerteigreste, Oliven, gesalzene Zitrone und sauer eingelegtes Gemüse, Torso.
Ja.
Bei Sauerteigresten habe ich ja auch regelmäßig zu tun mit, ne? Weil ich bin ja durchaus im Sauerteig-Game. Also viele Leute sagen, du kannst da Pfannkuchen draus machen, keine Ahnung, sowas alles, ne? Ja, aber wie oft in der Woche machst du denn Pfannkuchen und wie lange halten die dann diese Pfannkuchen?
Mhm.
Für mich ist das eine Möglichkeit. Du kannst damit auch Waffeln machen und sowas halt alles. Ich finde es am aller einfachsten, und so mache ich es eigentlich immer, und da kann man auch wirklich mal ein paar Ladungen Sauerteig sammeln, bis man so 2-3 Gläser im Kühlschrank stehen hat. Das ist auch wirklich nicht schlimm, wenn die irgendwann sehr sauer sind. Ich mache da Cracker mit.
Ja, stimmt.
Und zwar ist es total einfach. Ich hau allen Sauerteig dann in eine Schüssel und da kommt dann Tahini drauf. Mhm. Sesampaste. Die sorgt dann dafür, dass das sofort richtig anzieht. Und dann musst du da eigentlich kein zusätzliches Mehl mehr mit reinmachen.
Mhm.
Und ich schmeiß da rein, wenn ich mal wieder irgendein Salz geschenkt bekommen habe.
Da hätte ich dann wandert das da rein. Stehen.
Mhm. Und diese Cracker, ich forme die gar nicht so großartig. Die haben so ein bisschen eine Konsistenz wie fester Waffelteig. Die streiche ich dünn auf so eine Backmatte drauf, sodass die so ein, 2 Millimeter dick sind. Und dann kommen die in den Backofen, ich glaube so 180 Grad. Und dann musst du mal 10 Minuten, dann guckst du mal nach einer Viertelstunde. Und ich mache dann gerne oben, ganz oben nochmal, kommt manchmal Sesam drauf. Da kommt manchmal Koriandersaat drauf, da kommt Kreuzkümmel drauf, da kommt auch mal Satar drauf. Und das finde ich total gut, weil dann hast du danach Cracker, die wahnsinnig viel Umami enthalten.
Mm.
Weil Sauerteig ist ja Umami pur. Salz muss man dann immer mal gucken, wie das Salzlevel dann ist. Das funktioniert total super und damit kriegst du wirklich alle Reste dann auch weg. Und dann bist du nicht damit beschäftigt, weil ich finde irgendwie, dann zu sagen, ich mache jetzt Pfannkuchen, ist mir ein bisschen zu sehr ein Stretch. Diese Cracker mache ich, die kannst du dann auch, ne, wie man so Cracker halt stehen lassen kann. Meistens halten sie bei uns dann ein Wochenende.
Ja.
Und die sind wirklich sehr schnell weg. Genau. Und dann war ja auch noch Oliven und gesalzene Zitrone.
Mhm. Olive. Ich baller Oliven ja wahnwitzig gerne in Salate einfach mit rein und baue da wirklich, wenn ich mir vornehme, dieses Glas, diese Dose, was auch immer, muss jetzt mal zeitnah verschwinden, baue ich die auch wirklich schnell ab. Wir haben mal einen fantastischen roh gehobelten Fenchelsalat gemacht.
Ja.
Wo Olive, Orange kommt eigentlich klassisch mit rein. Mhm. Aber wie gesagt, ich bastel mir ja auch mit diesem roh gehobelten Fenchelsalat alle möglichen anderen Salate, wie etwa, das war kürzlich, ja, habe ich in der letzten Folge, glaube ich, erzählt, Wassermelone Feta ist ja eigentlich immer noch ein absolutes Ding.
Mhm.
Wenn du da jetzt noch eine Handvoll Oliven und vielleicht noch diesen roh gehobelten Fenchel mit reinmachst, finde ich ganz glorreich. Dann machst du dir einen Tomatenpanzanella, ballerst da die Oliven mit rein. Ich finde, so kann man sehr schnell gezielt Oliven abbauen, wenn man natürlich nicht auch vielleicht einfach mal ein bisschen Aperitivo macht und dann mal 2 Kaltgetränke und eine Schale Oliven. Selber gerne.
Eine Margarita, nicht eine Margarita, ein Martini.
Gut, einfach mal ein nettes, es muss ja auch kein alkohollastiges Kaltgetränk sein, aber einfach mal so ein Schälchen Oliven. Neben die Cracker stellen zum Beispiel.
Ich habe sogar was letzte Woche gemacht, wo man Salz, Zitrone und Olive reinschmeißen kann.
Hau raus.
Ich habe nämlich wie so eine Art Salsa gemacht von Oliven, glatter Petersilie, gerösteten Walnüssen.
Lecker.
Und dann habe ich da noch gegrillte Paprika mit reingeschmissen, das alles fein gehackt und dann noch Salz, Zitrone gehackt. Dann einfach ein bisschen Olivenöl, Salz, Pfeffer und ein Schwuppi Ahornsirup dran.
Köstlich.
Und das habe ich mir in ein Flatbread reingepackt mit gebratenem Halloumi.
Einfach nur fantastisch. Kannst du dir so auch aufs Brot schmieren. Absolut
genau das.
Köstlich. Ich liebe alles dran. Möchte ich jetzt essen.
Ich finde, gesalzene Zitrone kann man echt gut auch in ein Pesto mit reinwerfen.
Kann man super machen. Was ich bei Salz-Zitrone natürlich sofort im Kopf habe, ist eine Sesampaste, Tahini. Ordentlich Salz, Zitrone reinhacken, gerne noch ein bisschen Knoblauch und dann habe ich kürzlich auch als Dip zu so Röstgemüse, Röstaubergine und Spitzpaprika und so gemacht.
Mhm.
Man kann da natürlich einen Joghurt runterrühren. Ich hatte mich für eine Buttermilch entschieden. Man kann auch einen Ayran oder einen Kefir nehmen.
Ja.
Natürlich muss man auch, wenn man sowohl die Olive als auch die Salz-Zitrone verarbeitet, da immer so ein bisschen auf den Salzgehalt gucken. Also dann vielleicht nicht noch Ayran, sondern wirklich die Buttermilch nehmen.
Ja.
Bei der Olive bin ich natürlich auch ein ganz großer Fan von einer Oliventapenade. Die ist halt auch wahnsinnig schnell gemacht.
Das ist im Prinzip auch nur so klein gehäckselt bis pürierte Olive, die du dann...
Lauch, Thymian, Papinienkerne, noch einen Löffel Kapern mit rein, Olivenöl, ordentlich mixen und dann hast du halt diesen wunderbaren Aufstrich. Ist dann natürlich manchmal immer die Frage, was bleibt jetzt länger im Kühlschrank, der angefangene Aufstrich oder die Oliven?
Ja, aber man kann dann ja vielleicht das auch als Anlass nehmen, dann zu sagen, zum Beispiel, ich mache mir ein Sandwich.
Ja.
Wo man dann zum Beispiel vielleicht, weil man noch einen Gegenspieler braucht, auch ein bisschen sauer eingelegtes Gemüse mit drauf.
Fantastisch, auf jeden Fall.
Also ich meine, je nachdem, wie sauer das eingelegt ist, dieses Gemüse, kann das natürlich auch sehr sauer sein. Ich finde das tatsächlich, ich kann das total verstehen, dass das manchmal dann einfach stehen bleibt und dass das dann auch lange da steht. Ich finde das auch total geil auf sowas wie Fool. Diese Nummer mit Saubohnen und Kichererbsen, wo so eine Tahini-Nummer dann noch drankommt, was sehr mächtig auch ist, also sehr voll auch.
Ja.
Oder eben auf einem Falafel-Sandwich, auf so einer Käsenummer. Aber eigentlich bei allem, wo man das nochmal ein bisschen braucht, dass da nochmal sowas durchcuttet.
Ja, und ich musste auch spontan über sowas nachdenken wie... Vielleicht ist das auch gleich eine nette Überleitung zur nächsten Folge. Da wird ja möglicherweise mal ein kleines fruchtig-süßliches Schmorgericht um die Ecke kommen. Nennen wir es Gulasch, sowas in die Richtung. Und da kann man ganz wunderbar auch mal ein bisschen Essiggemüse reinschnibbeln.
Ja,
so rouladig wird es dann.
Mhm. Da gibt's doch auch Gerichte, wo Sauerkraut auch dann mit reinkommt.
Auf jeden Fall. Ist es nicht das Schigedina-Gulasch, glaube ich? Schigedina. Ich glaube, es ist ein Schweinegulasch und da ist Sauerkraut dran. Aber ich dachte natürlich auch gerade an sowas wie, das ist kein Gulasch, Bœuf Stroganoff. Ist ja letztendlich ein kurz gebratenes Stück, aber auch schön mit einer braunen Soße, wo dann halt eingelegte rote Beete und Essiggurken mit dran sind.
Also in so eine Richtung
kannst du auch auf jeden Fall gehen. Finde ich auch lecker. Und immer wirklich, wenn man sich Sandwiches baut oder was weiß ich, eine Pita-Tasche, was weiß ich, man grillt und dann legst du halt irgendwie, was weiß ich, einen Lammspieß oder ich denke gerade auch an so Frikadellen, kann ja auch mal Rind, Lamm, irgendwie die Richtung sein, kann aber auch einfach gemischt oder eine Veggie-Friko und dass man sich daraus dann wirklich so eine geile Pita-Tasche beim Grillen baut, man hat einen frischen Salat, man hat noch irgendeinen richtig geilen Dip, eine richtig geile Soße, zum Beispiel Tahini mit Salz-Zitrone und da dann so ein bisschen fein geschnibbelt dieses Essiggemüse. Dass es nicht die Hauptkomponente ist, sondern einfach baut euch Sandwiches und guckt in den Kühlschrank und dann streicht ihr da eure selbstgemachte Oliventapenade drauf anstelle von Frischkäse und dann schnibbelt ihr halt so ein paar bisschen Essiggemüse auf und packt das noch mit auf euer Käsebrot. So in die Richtung denken, was habe ich da, was könnte ich noch auf dieses Sandwich packen? Von daher, also ich habe jetzt Hunger. Ich fand, das haben wir wirklich sehr gut gelöst, liebe Anne.
Aber vielen Dank auf jeden Fall für die Shelfcare-Fälle.
Ja, fantastisch.
Ihr könnt uns auch wirklich super gerne mehr davon reingeben, ne? Also wenn ihr irgendwas habt, wir kümmern uns da extrem gerne drum. Und wir haben ein bisschen die Hausaufgabe schon angeteasert, Jule, ne? Also als ich an Johannisbeere, Stachelbeere gedacht habe, da ist vor meinen Augen, wir haben ja eben gelernt, es kommt aus derselben Familie, ihr könnt es, glaube ich, auch substituieren, der Stachelbeerbesee von meiner Mutter aufgetaucht. Ich weiß tatsächlich nie, ob der mit Glas oder frisch ist. Ich glaube, es geht auch mit beidem. Auf jeden Fall, es ist einer dieser legendären Kuchen, weißt du? In so einer Familie, meine Mutter weiß, sie muss eigentlich gar nicht fragen und gar nicht drüber nachdenken, was sie zu irgendeinem Geburtstag mitbringen will oder soll. Die Leute sind offended, wenn es nicht der Stachelbeerbesee ist. Und es ist auch dieser Kuchen, der als allererstes weg ist. Da kann so ein Fotokuchen vom Konditor stehen, wo das Foto vom Geburtstagskind drauf ist, der ist nicht so schnell weg wie der Stachelbeerbesee.
Ich möchte jetzt ein Stück Stachelbeerbesee von deiner Mutter haben.
Also ich werde meine Mutter anhauen, dass sie mir und damit uns das Rezept gibt.
Magisch.
Und dann könnt ihr diesen Stachelbeerbesee zubereiten und ich glaube, dass der sich auch wirklich gut als Johannisbeerbesee verwerten lässt.
Oh yes. Ist da ein Biskuit drunter?
Oh, Biskuit, das ist entweder Biskuit oder Rühr. Mhm. Das weiß ich jetzt nicht. Ja, weiß fantastisch. Ich nicht aus dem Kopf.
Oh, das ist einfach so eine gute Kombi.
Da wird auf jeden Fall mit Schichten gearbeitet und das ist geil. Und das ist aber auch nicht so schwierig. Ja. Also meine Mutter backt jetzt nicht so Sachen.
Das ist jetzt nicht eine dreischichtige Torte mit Chili-Kern und Tralala. Mhm.
Leider überhaupt nicht.
Ja, ich freu mich aufs Rezept. Ich werde mir das abspeichern. Verlass dich drauf.
Und wir melden uns übernächste Woche am 30. zurück bei euch mit der Paprika.
Oh yeah.
Das wird knackig.
Aber auch ein bisschen süßlich weich.
Ja.
Mm.
Und das wird bunt auf jeden Fall.
Es wird gefüllt. Ich denke, es wird einiges gefüllt.
Und vielleicht wird es auch ein bisschen scharf. Und auf jeden Fall wird es wie immer lecker. Und ich freue mich drauf. Tschüss, Jule.
Tschüss, Anke.